Wir kommen jetzt zu 1. Samuel 13. Und da hat man in manchen Bibeln beim Lesen, gerade im ersten Vers, schon ein Problem. 1. Samuel 13. Saul war, und dann habe ich in dieser Bibelausgabe drei Punkte, Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 2 Jahre über Israel. Und Saul erwählte sich 3000 aus Israel. 2000 waren bei Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel. Und 1000 waren bei Jonathan in Gibea Benjamin. Das übrige Volk aber entließ er, jeden zu seinen Zelten. Einmal bis dahin. Hier stellt sich die Frage, ja, wie alt war Saul, als er König wurde? Und da gibt es manche Übersetzungen, die denken, da ist im hebräischen Text ein Zahlwort ausgefallen und darum kann man da nicht schreiben, außer drei Punkten. Aber da muss man sich überlegen. Wir haben etwa 6000 hebräische Handschriften. Und da steht nicht drin, was das Alter von Saul war, als er König wurde. Einfach ausgefallen. Ja, wo hätten wir dann hebräische Handschriften sonst noch, die das eben beinhalten würden? Ja, haben wir nicht. Und dann würde es heißen, dass da etwas verloren gegangen ist. Aber nicht wahr, der Herr Jesus sagt doch in Matthäus 24, wenn wir kurz aufschlagen. Matthäus 24, Vers 34. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Nun, hier wird uns beschrieben das Wort, das niemals untergeht. Und im Vers davor übrigens das Volk, das niemals untergeht. Das griechische Wort genea hier kann bedeuten Geschlecht, Generation, aber auch Volk oder Volksstamm. Und dieser Vers ist nicht gegeben, um eine Rechnung zu machen, wie das manche versucht haben. Vorher geht es ja um den Feigenbaum, der bedeutet Israel. Also wenn der Feigenbaum wieder ausschlägt, dann wäre das 1948, Staatsgründung, 40 Jahre später, eine Generation. Also sind dann die letzten Endzeitereignisse im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi 1988. Ja, wer solche Berechnungen gemacht hat, wurde entlarvt. Und wir wussten es schon vorher, vor 1988. Das geht gar nicht. Das haben wir ganz klar abgelehnt. Man kann nicht rechnen, wenn es um die Wiederkunft Christi geht. Aber es ist eben so, genea meint hier das Volk Israel. Dieses Volk wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Natürlich, vom 1. Jahrhundert bis heute wurden durch Judenhass und Judenverfolgung etwa 13 Millionen Juden umgebracht. Die Nazis haben das zur höchsten Katastrophe geführt mit 6 Millionen Toten, aber durch die ganze Geschichte hindurch, durch die Jahrhunderte hindurch, 13 Millionen Tote. Aber der Herr hat vorausgesagt, dieses Volk wird niemals untergehen. Das Volk des Buches, das niemals untergeht. Und in Vers 35 haben wir das Buch des Volkes, das niemals untergehen wird. Und auch haben wir bereits im Alten Testament eine entsprechende Verheißung in Jesaja 40, Vers 8. Jesaja 40, Vers 8. Das Gras ist verdorrt. Die Blume ist abgefallen. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Das ist eine Verheißung, dass die Bibel nie untergehen wird und dass der Bibeltext nie verloren gehen wird. Auch nicht ein einzelnes Wort. Und darum hätte man immer ganz kritisch sein sollen bei solchen Bibelausgaben, die hier drei Punkte setzen. Das geht gar nicht. Ja, was steht denn im Hebräischen? Ich lese mal vor. Benjana, Shaul, Vemolcho, Sohn eines Jahres war Saul in seinem Regieren. Das heißt, Regieren als König. Bemelcho, ein Wort, in seinem Regieren als König. Benjana, Sohn eines Jahres, was ist denn das? War er einjährig, als er auf den Thron kam? Nein, sicher nicht. Aber das ist eine hebräische Ausdrucksweise. Wenn man in Israel fragt, wie alt bist du? Dann sagen mir die Leute, Ben Kamma Atta, Sohn von wie viel bist du? Und dann sage ich, Ani Ben Shishim ve Arbashanim. Also ich bin ein Sohn von 64 Jahren. Ein Sohn von so vielen Jahren. Das, so drückt man aus das Alter. Ja, und jetzt steht hier, Ben Shana, Sohn eines Jahres, war Saul. Und darum hat man gedacht, das bedeutet, hier ist eine Zahl ausgefallen. Da sollte irgendeine Zahl stehen, die ein beträchtliches Alter dieses jungen und schönen Saul bezeichnen. Aber diese Zahl gibt es nicht. Es ist es so, dieser Ausdruck Sohn von so und so vielen Jahren wird im Alten Testament an ganz vielen Stellen verwendet. Ich gebe mal ein Beispiel. Schlagen wir auf in 2. Chroniker. Oder, ja, 2. Chroniker 22, Vers 2. Da steht, 22 Jahre war Ahasja alt, als er König wurde. 42 Jahre war Ahasja alt, als er König wurde. Ah, jetzt habt ihr wieder ein Problem. Bei den einen steht 22, bei den anderen 42. Ja, jetzt will ich mal die Wahrheit sagen. In meiner Bibel steht, 22 Jahre war Ahasja alt. Und dann steht eine Fußnote bei 22 und da wird gesagt, im hebräischen Text steht 42. Doch, vergleiche 2. Könige 8, 26. Ja, im hebräischen Text steht, Ahasja war ein Sohn von 42 Jahren, als er König wurde. Und in 2. Könige 8, Vers 26, in der Parallelstelle, wo der gleiche König beschrieben wird, dort steht eben 2. Könige 8, Vers 26, 22 Jahre war Ahasja alt, als er König wurde. Und er regierte ein Jahr in Jerusalem. Ja, also da haben wir auch wieder ein Zahlenproblem, nicht wahr? Also beides geht ja nicht zusammen. Aber jetzt muss man wieder wissen, hier steht nicht 22 Jahre alt, sondern ein Sohn von 22 Jahren war Ahasja, 2. Könige, und ein Sohn von 42 Jahren war Ahasja in 2. Chroniker. Jetzt erklärt sich das folgendermaßen. Ahasja war ein Glied der Dynastie, die Omri, König Omri, gegründet hatte. Und das war nach strenger biblischer Chronologie, wenn man die Zahlen zusammenrechnet, nicht wahr? Gerade bei den Königen wird bei jedem König gesagt, so alt war er, so lange hat er regiert, so alt war er, so lange hat er regiert. Und nun bei Omri, wenn man die Zahlen der Bibel konsequent zusammenrechnet, dann war die Gründung der Dynastie Omri im Jahr 929 vor Christus. Ahasja bestieg den Thron um 887 als Vizekönig. Und jetzt machen wir mal die kleine Rechnung. 929 minus 887 gibt 42. In 2. Chroniker wird gesagt, Ahasja war ein Sohn von 42 Jahren. Im Zusammenhang mit der Dynastie von Omri war er, als er König wurde, quasi Sohn von 42 Jahren. Aber die Ausdrucksweise Sohn von so vielen Jahren wird auch gebraucht für das persönliche Alter einer Person. Und so erklärt sich das, er war Sohn von 22 Jahren. Also 22-jährig, als er König wurde. Aber in der Dynastie von Omri war er ein Sohn von 42 Jahren. Es geht perfekt auf. Und das ist nicht die einzige Stelle. Das kommt noch mehr in der Bibel vor. Dass also einerseits das Alter gesagt wird, wann jemand auf den Thron kam. Zum Beispiel später haben wir ein Beispiel, 18 Jahre. Und in der Parallelstelle steht 8 Jahre. Ja, und man kann genau sehen, ach so, seit Juda ein Satellitenstaat war, das war 8 Jahre. Und darum wird gesagt, als er König wurde, war er ein Sohn von 8 Jahren. Und sein persönliches Alter 18 Jahre. Und so werden diese Probleme alle gelöst. Aber man muss eben diese Ausdrucksweise im Hebräischen verstehen, dass Ben von so viel Shana kann bedeuten das persönliche Alter oder auch eben das Alter im Lauf der Dynastie. Und jetzt gehen wir zurück zu Saul. Er war Sohn eines Jahres. Das bedeutet, Saul regierte ein Jahr. Das ist die Aussage hier. Saul hat ein Jahr regiert. Und wir haben ja diese Anfangszeit sehr ausführlich beschrieben gehabt, ab seiner Salbung. Und in diesem ersten Jahr hat man den Eindruck, es läuft eigentlich alles recht toll und unproblematisch. Also war das Verlangen nach einem König, nach den Gedanken der Menschen, gar nicht so eine schlimme Sache. Und nun übersetze ich ganz natürlich, Benjana Shaul Bemolcho, so Saul regierte ein Jahr, Ushteshanim Malach al Yisrael, und als er 2 Jahre über Israel regiert hatte, ich mache den Satz gerade weiter mit den nächsten Worten, und als er 2 Jahre über Israel regiert hatte, da erwählte sich Saul 3000 aus Israel. 2000 waren bei Saul in Michmas und auf den Gebirge von Bethel und 1000 waren bei Jonathan in Gibea Benjamin. Warum wird gesagt, ein Jahr hat er regiert und dann, als er 2 Jahre regierte, da. Ja, nach diesem einen Jahr, wo man dachte, eigentlich läuft ja alles rund. Wirklich toll. Und besser als so die Richterzeit im Allgemeinen. Nach 2 Jahren, da beginnt's mit den Riesenproblemen. Das ist die Aussage des Textes. Also nochmals für die, die mitschreiben. Saul regierte ein Jahr. Und als er 2 Jahre über Israel regiert hatte, da erwählte sich Saul 3000 aus Israel und so weiter. Und jetzt geht's richtig los. Das übrige Volk aber entließ er jeden zu seinen Zelten. Das ist auch noch erstaunlich. Wieso steht da zu den Zelten? Wieso steht da nicht zu ihren Häusern? Ja, weil wir uns einfach so vorstellen, die Israeliten sind damals unter Josua ins Land gegangen, haben das Land erobert und dann haben alle Häuser gebaut. Das war aber nicht so. Und damit, das ist so ein archäologisches Streiflicht, kann man große Probleme lösen. Wenn man nämlich so archäologische Fachliteratur liest, dann wird gesagt, ja, wir haben diese Ortschaft aus dem Alten Testament ausgegraben, jene und jene und jene und jene. Und wenn man da so die Häuser anschaut, die Anzahl Häuser, dann kommt man zum Schluss, dass die Zahlen der Bibel bei den Volkszählungen viel zu hoch sind. Das sind viel weniger Häuser. Das kann überhaupt nicht stimmen. Also den Zahlen im Alten Testament kann man gar nicht trauen. So sagen gewisse Spezialisten. Nun, die haben schon richtig gearbeitet. Die haben ausgegraben und haben Hochrechnungen gemacht über die Häuser, die gefunden worden sind. Aber sie haben eben nicht beachtet, was in der Bibel steht. Das waren die reichen Leute, die in Steinhäusern wohnten. Und für Israeliten ganz typisch das Vierraumhaus. Zum Beispiel in Hazor, Nordisrael, hat man besonders detailliert ausgegraben. Und da findet man ein schönes Beispiel von einem Vierraumhaus mit Innenhof. Ganz typisch israelitisch. Kann man sehr schön unterscheiden von den Kanaanitern. Also wenn man gräbt und auf die Vierraumhäuser kommt, dann hat man schon den Hinweis, das sind Israeliten, das sind keine Kanaaniter. Wenn man in anderen Schichten gräbt, dann findet man Bauüberreste kombiniert. Zum Beispiel gerade in Hazor, der Palast von Jabin. Das ist der Palast von dem Jabin, der in Richter 4 bei Deborah erwähnt wird. Den hat man sehr schön ausgegraben. Und da sieht man, da ist vieles gebaut worden mit Basaltstein. Das ist so ein vulkanisches, schwarzes Gestein. Und da sieht man ganz viel mit Lehmziegeln und eingebauten Balken aus Holz. Also die Kombination Basaltstein, Lehmziegel und Holz. Ganz typisch kanaanitisch. Das war ein kanaanitischer König, Jabin. Ja, und die Israeliten, die Reichen, haben also in Häusern gewohnt. Und gerade die Städte, die man dann ummauert hat, da war quasi die Elite, die Reichen und die Adligen, die waren in der Stadt. Und die übrigen Leute, die armen Leute, die waren draußen, außerhalb, in Zelten. Und Zelte aus Holz und den Lachen zum Decken, diese Dinge, die verrotten sehr gut. Und darum findet man natürlich sehr wenig Überreste von den Zelten. Die Häuser findet man. Aber man unterschätzt die Zahlen, wenn man eben nur die Steinhäuser zählt. Aber das ist nicht so ein Trick, um ein Problem zu lösen, sondern die Bibel selbst sagt das. Das übrige Volk aber entließ er jeden zu seinen Zelten. Und für die, die gerne aufschreiben, ein paar Stellen dazu. Josua 22,8. Dann 1. Samuel 20, Vers 1. 2. Samuel 20, 22. 1. Könige 12, 16. 2. Chroniker 10, Vers 16. Und noch mehr. Da sieht man, aha, das war sehr üblich, dass man in Zelten wohnte. Und da möchte ich noch eine Stelle zeigen aus den Richtern, dazu, aus dem Buch der Richter, dazu. Richter 20, Vers 8. Da sind wir wieder in dieser schrecklichen Geschichte um Gibea und Jabes Gilead. Aber dort lese ich in Richter 20, Vers 8. Da sind sie versammelt in Mizpah. Und das ganze Volk stand auf wie ein Mann und sprach: Wir wollen nicht gehen, jeder zu seinem Zelt, und nicht einkehren, jeder in sein Haus. Sondern dies ist die Sache, die wir jetzt an Gibea tun wollen. Und so weiter. Sieht man, es gibt zwei Klassen. Die Leute, die zum Zelt gehen, und die Leute, die zu den Häusern gehen. Und damit ist das ganze Problem gelöst. Nein, die Zahlen der Bibel, die sind ganz exakt. Die müssen nicht korrigiert werden. Aber jetzt kann man die Textbücher korrigieren in Archäologie. Ja, wenn Archäologen eben Grenzüberschreitungen machen und denken, sie sind auch noch Spezialisten für die Bibel, dann muss man sagen, ja gut, aber dann muss man die Bibel auch kennen. Sonst schreibt man besser nicht darüber. Ja, Ihre Arbeit haben Sie schon gut gemacht. Und übrigens, was so die Zahlen der Bibel anbetrifft, man hat ja lange ein Riesenproblem gehabt, insbesondere mit den Zahlen der Könige. Der Könige von Israel, die 10 Stämme, und der Könige von Juda im Süden. Und zwar aus dem Grund, da wird ja bei jedem König nach David, Salomo, wird gesagt, wie lange er regiert hat und wie alt er war, als er König wurde. Und dann wird zwischendurch auch gesagt, in dem Jahr im Reich Israel, das entspricht dem Jahr von dem und dem König. Also es gibt Synchronismen, wo die zwei Chronologien zusammengeführt werden. Aber wenn man das jetzt in einer Tabelle aufzeichnet, sagen wir mal eine Excel-Tabelle, das geht nicht auf. Schon mit den ersten paar Königen. Und dann geht man noch weiter. Es löst sich nicht. Man bringt es nicht zusammen. Es passt nicht. Und darum haben viele gesagt, ja, also, da gibt es ganz viele Fehler in der Bibel. Da wurde ungenau abgeschrieben. Die älteste griechische Übersetzung, die Septuaginta, das war eine griechische Übersetzung aus dem 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria, Ägypten, hergestellt von Juden. Dort wurden solche Zahlen der Könige dann geändert. Die haben gemerkt, da gibt es ein Problem. Und sie haben versucht, das Problem zu ändern, indem sie die Zahlen da geändert haben. Aber die haben das nicht verbessert. Die haben alles noch schlimmer gemacht. Aber man fragt sich, wie können Juden da einfach Zahlen ändern? Ganz einfach. Im Judentum durfte man am hebräischen Text ja nichts ändern. Man hat im alten Judentum gelehrt, in Bezug auf die, die die Bibel abschrieben, wenn du einen Buchstaben der Tora änderst, bist du ein Zerstörer der Welt. Also man durfte nichts ändern. Man musste genau abschreiben, wie es in der Vorlage steht. Und darum hat man eben diese Zahlen im hebräischen Text ganz stur kopiert, obwohl man mindestens seit 2300 Jahren wusste, es gibt ein Problem. Vor Jahren habe ich gelesen bei Kenneth Kitchen, das war ja, er lebt immer noch, einer der größten Ägyptologen des 20. Jahrhunderts. Und er hat sich zu diesem Problem der Zahlen da geäußert und hat gesagt, vielleicht versteckt sich dahinter ein Zählsystem, das wir heute nicht mehr kennen. Hat sich also sehr zurückhaltend und mit höchster Achtung vor dem Bibeltext geäußert. Und schließlich hat man das herausgefunden. Durch die Archäologie. Man hat gesehen, im Nahen Osten hat man in der Antike unterschiedlich gezählt. Es gibt Königreiche, da hat man, sagen wir, wenn der Vater nach 40 Jahren Regieren starb, da haben wir gesagt, also im Jahr 40 ist der König gestorben und dann wurde in demselben Jahr sein Sohn König und zählt ab da die Jahre des Sohnes. Um das ein bisschen klarer zu machen, einfach Fiktion. Mein Vater wäre König gewesen über Helvetia. Und wäre nach 40 Jahren Regieren im Jahr 2000 gestorben. Und da ist er auch wirklich gestorben, aber er war nicht König. Also, im Jahr 2000, 40 Jahre. Und nun, im selben Jahr wäre ich dann König geworden. Und ab da, jetzt eben, schon 23 Jahre. Aber das ist natürlich ein Problem. Wenn man später die Zahlen zusammenrechnet, muss man darauf achten, dass man das Jahr 2000 nicht doppelt zählt. weil es ja das 40. Jahr des Vaters war und mein erstes Jahr. Und darum haben andere Königreiche das so gelöst. Man hat das erste Jahr des Sohnes nicht gezählt. Das hat man einfach betrachtet als das Thronbesteigungsjahr. Und dann das nächste Jahr, in unserem Beispiel 2001, als Jahr 1, 2, 3 und so weiter. Und wenn man das jetzt anwendet auf diese Zahlen, da hat einer mal sich überlegt, ja, also ich gehe mal davon aus, bei den 10 Stämmen, da haben sie kein Thronbesteigungsjahr, in Juda haben sie eins. Und dann, oh, es geht alles auf. Fantastisch, es passt, ja. Dann hat man natürlich da immer ein Jahr zu viel gezählt. Und wenn man sieht, also 22 schreibt 21, 2 schreibt 1, dann hat es geklappt und geht auf. Und man kann alle Zahlen lösen. So, und jetzt dreht sich natürlich der Spieß. Der hebräische Text, der masoretische Text, von dem man hier eine Seite aus dem Kodex Aleppo sieht, hat diese Zahlen ganz streng kopiert. Und die haben auch darauf geachtet, dass sie Buchstaben zählten, Wörter und Wortverbindungen. Und mit diesen Auszählungen haben sie jeweils wieder die Abschrift überprüfen können, um so Abschreibefehler eben herausfinden zu können. Man hat also mit diesen Zählsystemen gearbeitet, wie heute Computer arbeiten, bei Texten. Ja, da wird ja auch Statistik gemacht. Und so konnten die perfekt abschreiben. Und diese Abschreiber des masoretischen Textes im Mittelalter, die haben also diese Zahlen aus den Büchern Könige und Chroniker streng abgeschrieben, obwohl sie wussten, eigentlich gibt es ein Problem, das wir gar nicht lösen können. Und das hatten schon die Septuaginta-Übersetzer gewusst. Aber das ist keine Übersetzung, darum dürfen wir nichts ändern. Zum Beispiel in den Rabbinerbibeln hat man ja den hebräischen Text und daneben die Targumim, die aramäischen Übersetzungen. Und die sind ganz frei, je nachdem, sehr frei übersetzt, mit Zusätzen und Erklärungen. Zum Beispiel in Jesaja 53, beziehungsweise 52, 13, beginnt es ja mit dem Gottesknecht, der leidet. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. So wie sich viele über ihn entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen und so weiter. In der aramäischen Übersetzung, die man in jeder Rabbinerbibel daneben hat, steht dort auf Aramäisch, siehe, mein Knecht, der Messias, wird einsichtig handeln. Da wird, weil es eine freie Übersetzung ist, wird gleich noch erklärt, übrigens, in diesem Abschnitt um den leidenden Knecht geht es um den Messias. Oder zum Beispiel Micha 5, und du, Bethlehem Ephrata, zu klein unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher in Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und da steht im aramäischen Tagung Gott daneben, in jeder rabbinischen Bibel, aus dir wird mir der Messias hervorkommen. Meschicha ist da drin. Und viele andere Stellen sind auch so gekennzeichnet in jeder Rabbinerbibel. Das ist der Messias. Und er muss in Bethlehem geboren werden. Bethlehem, das heute judenrein ist. Nicht wahr? Das gehört zur palästinensischen Autonomie. Und dort als Jude reingehen und geht nicht. Und wie soll dann der Messias noch kommen? Der darf ja gar nicht in Bethlehem geboren werden. Ja, er ist schon längst gekommen und er ist in Bethlehem geboren. Wie Matthäus 2 das auch erklärt. Also, das war jetzt so ein bisschen längerer Exkurs, einfach um zu zeigen, wie genau diese Zahlen überliefert sind im hebräischen Text und warum die Septuaginta eben nicht zuverlässig ist. Weil es eine Übersetzung war und Juden waren da sehr frei und locker im Anpassen. Und jetzt, wenn man sieht, dass die Zahlen so perfekt überliefert sind, dann muss keiner denken, da in 1. Samuel 13, 1, da fehlt eine Zahl. Nein. Man muss einfach da übersetzen, was steht. Es heißt nicht, Saul war ein Jahr alt, sondern er war ein Sohn eines Jahres in seinem Regieren. Das heißt, als er König wurde, hat er ein Jahr regiert und dann, als zwei Jahre vorbei waren, dann beginnen die Probleme. Ja, jetzt gehen wir weiter in Vers 3. Schluss mit Archäologie. Und Jonathan schlug die Aufstellung der Philister, die in Geba war. Und die Philister hörten es. Und Saul ließ im ganzen Land in die Posaune stoßen und sprach: Die Hebräer sollen es hören. Und als ganz Israel sagen hörte, Saul hat die Aufstellung der Philister geschlagen. Und auch hat sich Israel bei den Philistern stinkend gemacht. Da versammelte sich das Volk hinter Saul her nach Gilgal. Interessant, Sauls Sohn Jonathan hat hier einen gewaltigen Sieg errungen. Und das ermutigt Israel. Aber interessant, sein Vater Saul hat offensichtlich das nicht ganz klar, oder überhaupt Israel hat es nicht ganz klar weitergegeben. Und zwar heißt es, und als ganz Israel sagen hörte, Saul hat die Aufstellung der Philister geschlagen. Das ist nicht so genau. Es war Jonathan. Und das wird jetzt im Weiteren sehr von Bedeutung sein. Es geht ja hier um Saul. Aber Saul in Verbindung mit seinem Sohn Jonathan. Und Saul, haben wir gesehen, hatte keine persönliche Beziehung zum Herrn. Aber Jonathan lebte ein wunderbares Glaubensleben. Und da hat Gott Gnade gegeben über Jonathan. Aber die Ehre wird da Saul zugeschrieben. Und was noch auffällt bei Saul, er lässt da das Volk rufen und sagt, die Hebräer sollen es hören. Wie bitte? Er sagt nicht, die Israeliten. Man kann mit der Konkordanz, für das kann man das Handy wieder brauchen, nicht wahr? Suchen, wo kommt überall Hebräer vor? Und dann sieht man, das ist ein ziemlich verbreitetes Schimpfwort für Israeliten. Wenn abschätzig über die Israeliten gesprochen wird, konnte man sagen, die Hebräer. Beispiel, Kapitel 14, Vers 11. Und beide zeigten sich der Aufstellung der Philister. Es geht da um Jonathan und seinen Diener. Da sprachen die Philister: Siehe, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, worin sie sich versteckt haben. Ja, so verächtlich reden sie über die Hebräer, die wie Ratten aus den Löchern kommen. Hebräer, die sagen nicht Israeliten. Israel heißt ja Gotteskämpfer. Das ist ein Würdename für Israel. Aber Hebräer war so quasi ein abschätziger Name. Warum benutzt Saul diesen Ausdruck, die Hebräer sollen es hören? Ich lese weiter. Vers 4. Und als ganz Israel sagen hörte, Saul hat die Aufstellung der Philister geschlagen und auch hat sich Israel bei den Philistern stinken gemacht, da versammelte sich das Volk hinter Saul her nach Gilgal. Und die Philister sammelten sich zum Kampf mit Israel. 30.000 Wagen und 6.000 Reiter und Fußvolk wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge. Und sie zogen herauf und lagerten sich bei Michmas, östlich von Beth Aven. Dieser Pass Michmas ist auch in diesem Gebiet von Benjamin, dem Bergland von Benjamin. Das ist auch, wenn man da mit dem Auto durchfährt, ist das dann bezeichnet. Der Pass von Michmas, das ist landschaftlich eine wichtige Angelegenheit. Also da kamen die hin, bei Michmas, östlich von Beth Aven. Und die Männer von Israel sahen, dass sie in Bedrängnis waren. Das ist jetzt etwas, was ich in meiner Bibel schwarz anstreiche. Bedrängnis. Denn das Volk war bedrängt. Auch schwarz. Und das Volk versteckte sich. Auch schwarz. In den Höhlen. Da mache ich grün H, Höhlen. Und in den Dorngebüschen D. Und in den Felsen F. Und in den Burgen B. Und in den Gruben G. Also richtig anschaulich gezeigt. Israel ist echt in Not. Diese erfolgreiche, schlagkräftige Armee der Philister mit 30.000 Wagen. Wagenkämpfer, das war so quasi das Entscheidende, so wie heute Panzer eine wichtige Rolle spielen können. Das waren diese Wagen. 30.000 Wagen. Und wir lesen weiter in Vers 7. Und die Hebräer gingen über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal. Und das ganze Volk zitterte hinter ihm her. Die waren am Zittern. Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk zerstreute sich von ihm weg. Jetzt ist das ganz dramatisch. Wir müssen zurückblenden zu Kapitel 10. Wir mögen uns erinnern, wie der Prophet Samuel Saul 3 Zeichen gegeben hatte, um ihm zu zeigen, er wird wirklich König werden. Und das ist die Bestätigung. Und jedes dieser Zeichen in Zeltzach, Tabor und bei Gibea Elohim, das waren Zeichen, die ihm auch wichtige geistliche Lektionen hätten vermitteln sollen. Aber nach diesen 3 Zeichen sagt Samuel in Vers 8, aber ich lese Vers 7 dazu, und es soll geschehen, wenn dir diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir. Sehr ermutigend. Und nun sagt er, und geh vor mir nach Gilgal hinab. Und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern, um Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme. Und ich werde dir mitteilen, was du tun sollst. Das hat er nie gemacht in der folgenden Zeit. Aber jetzt geht er nach Gilgal. Jetzt, wo es ganz schwierig wird. Jetzt will er das machen, was der Prophet ihm gesagt hat. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme. Und jetzt lesen wir hier, und er wartete 7 Tage. Sieht man den Anschluss? Aber die Verbindung muss man klar vor Augen haben. 10 Vers 8 zu 13 Vers 8. Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Der Prophet hat Verspätung. Und das Volk zerstreute sich von ihm weg. Also, die fühlten sich auch bei König Saul nicht sicher. Ja? So wie Eselinnen verloren gingen und Saul sie nicht mehr zurückbringen konnte, und jetzt geht das Volk verloren. Der Mann kommt echt in Bedrängnis. Er kann nicht Sicherheit vermitteln. Da sprach Saul. Das habe ich in meiner Bibel schwarz unterstrichen. Da sprach. Bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer her. Oh. Aber Samuel hat gesagt, warte, bis ich komme. Jetzt macht ihr es. 7 Tage sind vergangen, aber er ist nicht gekommen. Und er opferte das Brandopfer. Und es geschah, als er das Opfern des Brandopfers vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Oh, hätte doch ein bisschen gewartet. Er hat wieder Gottes Zeit nicht ernst genommen. Und da können wir uns immer sagen, wenn es irgendwie lange geht, das müssen wir uns immer wieder mutmachend selber sagen. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Ja, er hat ein bisschen gehandelt und siehe, da kam Samuel. Das habe ich so rot unterstrichen. Das ist der Punkt. Ah, hätte er doch gewartet. Und Saul ging hinaus, ihm entgegen, ihn zu begrüßen. Ganz wörtlich steht, ihn zu segnen. Ja? Wenn man zum Beispiel sagt, Baruch Abba, gesegnet der, der kommt. Das ist der normale Ausdruck in Israel, um zu sagen, willkommen. Baruch Abba, willkommen. Und Samuel sprach, was hast du getan? Der Prophet wusste alles. So wie er auch informiert war, nicht wahr? Ein Tag bevor Saul umherirrend kam, wusste genau, um welche Zeit er kommen würde. Was hast du getan? Es ist wie in der Musik, wo plötzlich ein Motiv wieder kommt, ja? Und da wieder kommt und da wieder kommt. Ich habe vor einiger Zeit mit jungen Leuten zusammen das Beethoven-Violinkonzert durchgehört. Und da habe ich ihnen erklärt, wie Musik, die eigentlich im Rahmen des Christentums in Europa entstanden ist, wie die aufgebaut ist, wie die funktioniert. Ich habe ihnen genau erklärt, jetzt müsst ihr auf das hören, auf das und das. Plötzlich hat es Struktur angenommen und die haben die Musik verstanden. Ja, und da muss man eben, hört ihr wieder? Das ist wieder das Paukenmotiv vom Anfang. Ja, da wieder das Paukenmotiv. Da wieder das Paukenmotiv. Und hier ist es beim Bibellesen genauso. Was hast du getan? Das ist das Paukenmotiv. Wo hier? 1. Mose 3, Vers 13. Nicht wahr? Und dieses Wiederaufnehmen von Motiven, das hilft eben, um sich zu orientieren. Wenn er sagt, was hast du da getan, dann müssen wir gleich zurückdenken an 1. Mose 3, Vers 13. Der Sündenfall ist eben geschehen. Und Gott kommt und ruft den Menschen. Vers 9. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum? Und dann Vers 13. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Schrecklich. Und Adam und Eva, zu Sündern geworden, bekommen einen ersten Sohn, Kain. Sie dachten, oh, das ist wohl der Same der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Das ist der Befreier. Darum war der Wunsch der Frau, dass dieses Kind Kain heißen würde. Schauen wir mal Kapitel 4. Und der Mensch erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und das heißt Erworbenes, Gewinn. Und sie sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn. Da dachte sie, erworbenes Gewinn, das ist er. Und welche Enttäuschung. Aus diesem Mann wurde später ein Mörder. Der erste Mörder der Weltgeschichte. Und als er seinen Bruder Abel erschlagen hatte, da lesen wir in 1. Mose 4, Vers 9. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach, ich weiß es nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden her. Das ist ganz dramatisch. Und hier bei Saul zutiefst dramatisch. Wir schauen weiter. 1. Samuel 13, 11. Und Samuel sprach, was hast du getan? Und Saul sprach, weil ich sah, dass das Volk sich von mir weg zerstreute. Und ich kann ihn so gut verstehen, dass der so nervös wurde. Das geschieht mir auch. Man ist einfach, wenn das Nervensystem sensibler ist, ist man auch schneller gefährdet für Panik. Und da habe ich schon einiges erlebt. Zum Beispiel bin ich mit meiner Frau am Damaskustor vorbeigefahren. Das war zu einer Zeit, als man mir sagte, aber ja, nicht dort parkieren, das wird gesteinigt. Dann dachte ich, ja gut, also aber einfach durchfahren. Und wir fuhren in der Kolonne und dann boom, knallt ein Stein ins Auto. Und ich habe dann später gesehen, der ist genau reingeknallt in den Gummi zwischen Scheibe und Karosserie. Also ein bisschen höher und ich hätte ihn am Kopf gehabt. Ja, die haben gedacht, das ist wahrscheinlich ein Siedler. Aber in der Kolonne, ich wurde ziemlich nervös. Meine Frau, die kann cool bleiben. Nein, ich meine auch bei der Erziehung mit Kindern, wenn da irgendwie, die stand da vor den größten Sohn hin und das war kein Problem, ja. Ich habe anders reagiert. Gut, heute erkläre ich das mit dem Nervensystem, aber gut, das entschuldigt nicht einfach alles. So war es nicht gemeint. Nun, der wurde ziemlich nervös. Die Leute gehen weg, ich kann ihnen nicht Sicherheit vermitteln. Und jetzt? Weil ich sah, dass das Volk sich von mir wegzerstreute und du nicht kamst zur bestimmten Zeit. Die Elfelde hat du kursiv gesetzt, um zu zeigen, im hebräischen Text ist du betont. Ja? Und du nicht kamst zur bestimmten Zeit. Eigentlich, Samuel, bist du das Problem. Warum warst du nicht rechtzeitig? Und Adam sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, die war das Problem. Und sie war wirklich ein Problem. Aber Probleme erklären nicht unbedingt unsere Verantwortung weg. Darum sage ich das mit der Panik, ist dann nicht einfach eine Entschuldigung. Und du nicht kamst zur bestimmten Zeit. Und die Philister in Michmas versammelt waren. Also, wir haben drei Gründe. Er kann es wirklich erklären. So sprach ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. Und ich habe den Herrn nicht angefleht. Ah, jetzt wird er sogar noch sehr religiös in der Argumentation. Es war mir so wichtig, dass ich bete zum Herrn, damit alles gut kommt. Das war eigentlich wegen des Betens, habe ich mich nicht an die Vorschriften gehalten. Vierte Erklärung. Und dann sagt er, und ich überwand mich. Ja, eigentlich wollte ich ja nicht. Darum sagt er, ich überwand mich. Ich musste wirklich mich überwinden. Und das war bestimmt so. Aber es ist auch nicht eine Entschuldigung. Und ich überwand mich und opferte das Brandopfer. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht beachtet. Da habe ich unterstrichen, töricht, T, und N, nicht beachtet. Denn jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel bestätigt bis in Ewigkeit. Pah. Wir haben gesehen, Kapitel 10, die drei Zeichen. Und dann, wenn du nach Gilgal runtergehst, 7 Tage warten. Und dann komme ich und dann wird das Opfer gebracht. Und warum hat er das gesagt? Weil dann in Gilgal das Königtum von Saul hätte Festigkeit bekommen sollen. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Und jetzt kommt eine harte Nachricht. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht beachtet, was der Herr dir geboten hatte. Ein anderer soll kommen als Ersatz. Und zwar nicht mehr ein König nach den Gedanken der Menschen, sondern Ein Mann nach den Gedanken, nach dem Herzen Gottes. Das ist die Ankündigung von David. Vers 15. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibea Benjamin. Und Saul musterte das Volk, das sich bei ihm befand, etwa 600 Mann. Irgendwie erstaunt es beim Lesen. Und die Reaktion von Saul. Es wird einfach nichts gesagt. Aber das hat auch eine Bedeutung. Wir müssen auch darüber nachdenken, was der Heilige Geist nicht sagt. Wir sehen einfach, Saul macht weiter. Es ist eine gewisse Abstumpfung. Einfach Kopf runter und jetzt durch. Das ist nicht immer gut. Vers 16. Und Saul und Jonathan, sein Sohn, und das Volk, das sich bei ihnen befand, lagen in Geba Benjamin. Die Philister aber lagerten bei Michmas. Also da bei einem Pass. Und der Vernichtungszug, schrecklicher Name, von einer Truppe der Philister, der Vernichtungszug ging aus vom Lager der Philister in drei Abteilungen. A. Eine Abteilung wandte sich auf den Weg nach Ophra, zum Land Schual hin. B. Und eine Abteilung wandte sich auf den Weg nach Bethoron. C. Und eine Abteilung wandte sich auf den Weg zur Grenze, die emporragt über das Tal Zeboim zur Wüste hin. Da strukturiere ich den Text. Abteilung, das A, grün, Abteilung, grün, Abteilung, grün. Sieht man klar im Text jetzt die Strukturierung der drei Vernichtungstruppen der Philister. Und dann Vers 19. Und es war kein Schmied zu finden im ganzen Land Israel. Nein. Wie kann ein Volk bestehen gegen seine Feinde und die haben keinen Schmied? Waffenherstellung. Ja, das haben die Philister ganz schlau gemacht. Die haben ihre Firmen angeboten für die Israeliten. Ihr könnt zu uns kommen. Ihr braucht gar keine Schmiedereien mehr. Ja, lesen wir mal. Und es war kein Schmied zu finden im ganzen Land Israel. Denn die Philister hatten gesagt, die Hebräer sollen sich weder Schwert noch Speer machen. Merkt man den verächtlichen Ausdruck, die Hebräer. Die hatten also ganz klar strategische Gedanken. Wir sorgen dafür, dass die, was die Waffen anbetrifft, dass die in Rückstand geraten. Und ganz Israel ging zu den Philistern hinab. Jeder um seine Pflugschar und seinen Spaten und sein Beil und seine Sichel zu schärfen. Wenn die Schneiden an den Sicheln und an den Spaten und an den Gabeln und an den Beilen abgestumpft waren und um den Rinderstachel zu richten. Und es geschah am Tag des Kampfes, da wurde weder Schwert noch Speer gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und mit Jonathan war. Nein, das gibt's ja nicht. Die haben sich abhängig gemacht in der Militärindustrie und auch in der Landwirtschaft. Ja, die sind ja so begabt, diese Philister auf dem Gebiet der Metallbearbeitung. Da können wir einfach zu denen runtergehen, wenn der Rinderstachel, um die Rinder hinten ein bisschen zu stechen, damit sie gehen, und eben auch der Pflug und so weiter, kann man einfach zu denen gehen und die machen das. Aber das zeigt, man darf sich nicht abhängig machen vom Feind. Das hätten die Europäer auch mal früher bedenken sollen. Ist unglaublich. Aber hätten sie die Bibel gelesen, dann wüssten sie, das macht man nicht. Das hat man da vor über 3000 Jahren falsch gemacht. Und die wiederholen das. Das geht ja nicht. Israel hätte autark Selbstversorger sein sollen in der Rüstungsherstellung. Ja, und jetzt war es so. Es gibt da noch eine Ausnahme, Vers 22 am Schluss. Doch bei Saul und seinem Sohn Jonathan fanden sie sich vor. Die hatten noch das Schwert. Und in der geistlichen Übertragung von dem irdischen Volk zum himmlischen Volk im Neuen Testament, Epheser 6, 10 bis 20, Waffenrüstung, die geistliche Waffenrüstung. Wir haben keinen Kampf gegen Fleisch und Blut, steht dort, aber gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Und dann steht in Vers 18, dass wir das Schwert des Geistes nehmen sollen, welches Gottes Wort ist. Und so, wie der Herr Jesus gekämpft hat, als er vom Satan versucht wurde, Matthäus 4, er sagt immer, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Bibelwort, das ist die Anwendung des Schwertes. Und Hebräer 4, Vers 12 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Doch bei Saul und seinem Sohn Jonathan fanden sie sich vor. Bei einem Mann, der nicht bekehrt war, und bei einem Mann, der wirklich bekehrt war. Aber schauen wir, wenn wir in der Anwendung des Wortes Gottes von den Ungläubigen abhängig werden, das geht gar nicht. Ja, und so gibt es manche junge Leute, die denken, oh, mein Wunsch wäre, Theologie zu studieren. Ich kriege manchmal so E-Mails von jungen Leuten und dann schreiben sie, ja, es ist furchtbar, die leugnen alles vom Wort Gottes und so weiter. Warum gehen die zu denen? Zu den Feinden des Wortes Gottes. Das ist ja genau die Situation hier, dass man sich abhängig macht von den Gottlosen. Denn die, die das Wort Gottes, seine Inspiration leugnen, und das ist üblich in der evangelischen Theologie und auch jetzt in der katholischen Theologie, das ganze liberale Zeug ist alles drin. Vor kurzem hat mir einer geschrieben, der katholische Theologie studiert, und er sagt, es ist furchtbar und ich werde da quasi von den Dozenten an den Rand gedrückt, weil ich höre ihre Livestreams und ich bin überzeugt, dass die Bibel wahr ist und boah, ja, aber dann raus. Man darf doch nicht von den Philistern abhängig sein. Ja, und man muss ja denken, die Philister, die wohnten im Land Kanaan und die sind auch mal aus Ägypten ausgezogen. So steht es in 1. Mose 10. Ja, also wie die Israeliten, die sind ja auch aus Ägypten ausgezogen und ins Land Kanaan gegangen. Aber den anderen Weg, nicht den Weg der Philister. Man lese 2. Mose 12, Passa, und dann 13, 14, wie sie da ausgezogen sind. Und dort heißt es, dass Gott Israel nicht den Weg der Philister führte. Das war entlang des Mittelmeers und dann kommt man direkt in den Gazastreifen. Kurzer Weg. Aber Gott hat gesagt, nein, die sollen durchs Rote Meer, damit, wenn sie später Schwierigkeiten haben, nicht sich wünschen, wieder zurück nach Ägypten zu gehen. Das wäre wie Christen, die sich bekehren und dann sagen, oh, es war nicht schön, als ich noch ungläubig war. Es war alles so locker, vom Hocker. Und plötzlich wird idealisiert, wie schön das war in der Sklaverei. Ja, aber darum sollte quasi das Rote Meer den Weg zurück abschneiden. Und dann gingen sie durch die Wüste Sinai und Negev und dann über heute jordanisches Gebiet eben an den Ort jenseits des Jordans gegenüber von Jericho. Und die mussten durch den Jordan gehen ins Land. Und das Rote Meer ist ein Bild des Todes Christi. Ja, die mussten durch das Rote Meer und 1. Korinther 10 sagt, sie wurden damals auf Mose getauft. Ist die Bedeutung wie bei der Taufe. Der Tod, ja, durchs Meer und dann auch die Auferstehung. Und so sagt der Apostel Paulus in Galater 6 am Schluss, er will nichts mehr zu tun haben mit der Welt. Die Welt ist mir gekreuzigt und ich der Welt. Ja? Das Kreuz ist gewissermaßen das Abschneiden des Weges zurück in die Welt. Und dann mussten sie später noch durch den Jordan, und da haben wir nochmals diesen Gedanken, der Jordan ist ja der Fluss, der hinuntergeht ins Tote Meer. Das ist der Todesfluss. Und die mussten durch den Todesfluss, und dann kamen sie ins verheißene Land. Und so muss man eben wirklich sich bewusst sein, der Jesus musste für mich sterben, ich bin mit ihm gestorben, und dann kamen sie aus dem Flussbett des Jordans wieder hervor. Auch da wieder der Gedanke von Sterben und Auferstehen. Zweimal. Das hat eine bestimmte Bedeutung, dass das zweimal vorkommt. Ja, und dann gehen sie ins verheißene Land. Aber die Philister, die sind nicht durchs Rote Meer und nicht durch den Jordan. Das ist ein Bild von den Namenschristen. Die sind einfach gläubig oder halbgläubig. Aber die haben nicht den Tod und die Auferstehung Christi im Glauben für sich ergriffen. Ja, und von denen ist jetzt da das Volk Israel abhängig. Das geht gar nicht. Und dann lesen wir weiter. Aber zuerst machen wir noch einen kurzen Unterbruch, damit wir wirklich dann die Fortsetzung gut aufnehmen können. Wir kommen jetzt zu 1. Samuel 14. Und es geht immer noch um Saul, aber hier ganz besonders um Saul in Verbindung mit seinem Sohn Jonathan. Da gibt es einen Kontrast. Vater, Sohn ist nicht das Gleiche. 1. Samuel 14, Vers 1. Und es geschah eines Tages, da sprach Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Knaben, der seine Waffen trug, komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung der Philister, die dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Das ist auch schon auffällig. Also da war nicht eine Herzensgemeinschaft in allen Dingen mit dem Vater. Aber Jonathan war sich bewusst, mein Vater ist nicht gläubig. Ja, gottgläubig schon. Er war kein Atheist, aber er war nicht bekehrt. Er hatte keine persönliche Beziehung zum Herrn. Und Saul saß am Ende von Gibea unter dem Granatbaum, der in Migron ist. Und das Volk, das bei ihm war, war etwa 600 Mann. Und jetzt kommt eine Klammer, Erläuterung. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, der Bruder Ikavots, des Sohnes Pinehas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Shiloh, trug das Ephod. Hier wird also ganz kurz erklärt, übrigens, in dieser Zeit war Ahia, der Hohepriester, immer noch aus der Linie von Eli. Und er trug das Ephod, das ist ein Bestandteil der 7 Bestandteile der hohen priesterlichen Kleidung, wie sie in 2. Mose 28 beschrieben wird. Und in dem Ephod waren eben die Urim und die Tumim, das heißt Lichter und Vollkommenheiten. Und mit den Urim und Tumim konnte man den Willen Gottes erfragen. In besonderen Umständen. Da gab Gott Licht, und zwar vollkommenes Licht für den Weg. Das wird noch von Bedeutung sein. Aber es wird hier so eingefügt. Und das Volk wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Es war aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu der Aufstellung der Philister hinüberzugehen suchte. Eine Felszacke auf dieser Seite und eine Felszacke auf jener Seite. Der Name der einen war Boses und der Name der anderen Sene. Die eine Zacke bildete eine Säule nach Norden, Michmas gegenüber. Und die andere nach Süden, Geba gegenüber. Und Jonathan sprach zu dem Knaben, der seine Waffen trug, komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen. Damit drückt er aus, das sind Ungläubige. Die Philister waren unbeschnitten, die gingen nicht durchs Rote Meer und nicht durch den Jordan. Und sie haben sich auch nicht beschneiden lassen, was auch wieder von dem Gericht über die sündige Natur spricht. Und darum hat das schon eine besondere Bedeutung, wenn er sagt, dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr für uns wirken. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Und das zeigt etwas von seinem persönlichen Glauben. Er hatte nicht eine Verheißung, dass wenn er jetzt da gegen die Philister vorgehen würde, dass Gott ihm dann auf jeden Fall beistehen würde. Aber er wusste, der Herr kann. Und dann könnte es ja sein, dass er uns hilft. Und überhaupt, für den Herrn kommt es nicht darauf an, ob wir 3000 sind oder 1000. Er kann auch durch wenige helfen. Das drückt auch wieder diesen Glauben in Gottes Macht aus. Und sein Waffenträger sprach zu ihm: Tu alles, was in deinem Herzen ist. Wende dich, wohin du willst. Siehe, ich bin mit dir nach deinem Herzen. So schön. Da war wirklich eine Gemeinschaft da. Und er unterstützt Jonathan in seinem persönlichen Glauben. Und macht mit. Und glaubt das. Ja, der Herr, wenn er will, kann er auch durch ganz wenige Großes wirken. Es kommt nicht auf die Menge an. Und Jonathan sprach: Siehe, wir gehen zu den Männern hinüber und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie so zu uns sprechen: Steht still, bis wir zu euch gelangen, so wollen wir auf unserer Stelle stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufgehen. Denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Und das soll uns das Zeichen sein. Also er hat im persönlichen Glauben auf den Herrn sich gesagt: Der Herr zeigt uns, wenn es so ist, dann müssen wir handeln. Und wenn es so ist, dann müssen wir nicht handeln. Aber es kam aus einem persönlichen Glauben heraus. Vers 11. Und beide zeigten sich der Aufstellung der Philister. Da sprachen die Philister: Siehe, Hebräer kommen aus den Löchern hervor. Ja, wir haben ja gesehen, das Volk war ja so in Bedrängnis. Kapitel 13, Vers 6. Das Volk versteckte sich in den Höhlen und in den Dorngebüschen und in den Felsen und in den Burgen und in den Gruben. Und hier sagen die Feinde: Siehe, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, worin sie sich versteckt haben. Tiefe Verachtung für das Volk Gottes. Und die Männer der Aufstellung antworteten Jonathan und seinen Waffenträger und sprachen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir euch etwas lehren. Die wollten ihnen eine Lektion beibringen. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steige hinauf, mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Da hat er wirklich persönlichen Glauben. Und wir werden sehen, der Herr hat diesen Glauben belohnt. Nicht wahr? Nirgends wird in der Bibel gesagt, wir sollen das so machen. Aber er hat das aus seinem Glaubensstand heraus so sich gesagt und der Herr ist bei ihm darauf eingegangen. Aber es gibt nirgends eine Verheißung, wir sollen das so machen und dann wissen wir, was wir zu tun haben. Das muss man klar sehen. Das Wort beschreibt so, wie es war, und es zeigt aber auch die Barmherzigkeit des Herrn, so wie er ist. Vers 13. Und Jonathan stieg auf seinen Händen und auf seinen Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan und sein Waffenträger tötete hinter ihm her. Und die erste Niederlage, die Jonathan und sein Waffenträger anrichteten, war etwa 20 Mann. Etwa auf der halben Furchenlänge eines Ackerjochs. Ein Joch ist hier die Ackerfläche, die mit einem Ochsengespann an einem Tag bearbeitet werden kann. Also für Landwirtschaftsleute damals war das dann klar, in welchem Gebiet dieser Kampf stattgefunden hat. Und ein Schrecken entstand im Lager, auf dem Feld und unter dem ganzen Volk. Die Aufstellung und der Vernichtungszug, jetzt haben wir wieder diesen schrecklichen Ausdruck, der Vernichtungszug, auch sie erschraken und das Land erbebte. Und es wurde zu einem Schrecken Gottes. Also Gewalt, die wie der Herr da gewirkt hat, das hat ein totales Chaos angerichtet. Die hätten das nie erwartet, dass quasi Ratten aus den Löchern hervorkommen und dann gibt es eine solche Katastrophe, ja? Vers 16, und die Wächter Sauls in Gebea Benjamin sahen und siehe, die Menge wogte und lief dahin und dorthin. Und Saul sprach zu dem Volk, das bei ihm war, haltet doch Musterung und seht, wer von uns weggegangen ist. Und sie hielten Musterung und siehe, Jonathan und sein Waffenträger waren nicht da. Die waren also echt gut organisiert. Ja? Die konnten da durchmustern und dann fanden die unter diesen mehreren tausend Leuten heraus, wer fehlte. Pah. Jonathan und sein Waffenträger waren nicht da. Da sprach Saul zu Ahia. Oh, jetzt spricht er zum Hohenpriester. Bring die Lade Gottes herbei. Denn die Lade Gottes war an jedem Tag bei den Kindern Israel. Nein, nicht schon wieder. Das hatten wir ja schon in 1. Samuel 4. Dort haben sie ja abergläubisch gemeint, diese Akazienholzlade überzogen mit reinem Gold, die zwar symbolisch so eine tiefe und wichtige Bedeutung hat, die würde retten. Aber die Rettung hängt vom Herrn ab, so wie das Jonathan gesehen hat. Der Herr kann durch viele oder wenige kann er retten. Aber der Vater, merkt man, das ist ein religiöses Denken, nicht biblisches Denken. Die Lade Gottes herbei. Vers 19. Und es geschah, während Saul zu dem Priester redete, da nahm das Getümmel im Lager der Philister immer mehr zu. Und Saul sprach zu dem Priester, ziehe deine Hand zurück. Und Saul und alles Volk, das bei ihm war, versammelten sich und sie kamen zum Kampf. Und siehe, da war das Schwert des einen gegen den anderen. Eine sehr große Verwirrung. Und es waren Hebräer bei den Philistern, wie früher, die mit ihnen in das Lager ringsum hinaufgezogen waren. Auch sie wandten sich um, mit Israel zu sein. Da gab es Landesverräter. Schrecklich. Gibt es das unter dem Volk Gottes heute auch? Solche, die mit dem Feind kollaborieren. Ja, natürlich. Aber da haben sie dann plötzlich die Seite gewechselt. Als sie sahen, wer siegreich ist. Ja, die haben die Philister als die Siegreichen gesehen. Haben sie? Waren sie auf ihrer Seite. Wendehälse, sagt man. Vers 22. Und alle Männer von Israel, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, hörten, dass die Philister geflohen waren. Und auch sie setzten ihnen nach im Kampf. Das Gebirge Ephraim, das ist, wenn man also von Jerusalem nach Norden geht, ich habe ja das wiederholt gesagt, auf der Straße Nummer 60, dann kommt man in das Bergland von Benjamin, in das Gebiet von Gibea, Bethel und so weiter, Gilgal. Und dann geht man weiter, eben Richtung Shiloh und Sichem, heute Nablus, da ist man im Gebirge Ephraim. Shiloh ist im Gebirge Ephraim und auch Nablus, also Sichem, mit dem Garizim und dem Ebal, das ist Ephraim. Jetzt sind die auch noch gekommen. Und alle Männer von Israel, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, hörten, dass die Philister geflohen waren. Und auch sie setzten ihnen nach im Kampf. So rettete der Herr Israel an jenem Tag. Und der Kampf ging über Beth Aven hinaus. Wieder eine große Rettung, aber wir sehen, das hängt ab, nicht von Saul, sondern von Jonathan. So wie früher es abhing von Samuel. Vers 24. Die Männer von Israel waren aber sehr angestrengt an jedem Tag. Und Saul beschwor das Volk und sprach. Das heißt, er setzte sie unter einen Schwur. Verflucht sei der Mann, der Speise essen wird bis zum Abend und bis ich mich an meinen Feinden gerächt habe. Was ist das? Die sind so erschöpft. Und jetzt sagt er ihnen, nicht essen. In der Meinung, wenn man da sich wirklich etwas antut und etwas sich Schweres auferlegt, mit Fasten, wenn man schon zusammenkracht, dann wird Gott helfen. Das ist typisch religiöses Denken, aber nicht biblisches Denken. Schrecklich. Und jetzt schauen wir, was da geschieht. Und das ganze Volk kostete keine Speise. Und das ganze Volk kam in den Wald und Honig war auf der Fläche des Feldes. Wow! Zucker! Ja, das war ja eine Unterzuckerung in dieser Zeit. Und das ist sowas von grandios. Also wer das schon erlebt hat. Ich war mit einer Frau unterwegs von Engedi, das ganze Gebirge hoch bis aufs Hochplateau und dann oben in der Wüste auf dem Hochplateau Stunden um Stunden, alles in der Hitze. Und das ist ganz anders als Wandern in den Schweizer Bergen. Das ist nichts dagegen. So in der prallen Sonne. Über Stunden. Und das habe ich etwa zweimal erlebt. Dann kommt der Moment, ich merke das so im Rücken, so ein Kräuseln, wie wenn ich Grippe bekomme. Und dann, es kann ein bisschen schwarz werden. Und ja, dann setze ich mich hin. Und wir hatten kein Trinken mehr. Ja, wir haben literweise mitgenommen, das muss man. Literweise, aber es war nichts mehr da. Oh. Und dann haben wir nochmals gesucht im Gepäck und da kommt eine Cola-Flasche. Ich mache keine Reklame für Cola, aber für Zucker in besonderen Momenten. Das ist fantastisch. Ein bisschen Zucker und in den Minuten, wow, man leuchtet wieder. Und jetzt muss ich mir vorstellen, das wäre ja genau der Moment gewesen. Jetzt die Unterzuckerung mit Honig. Und wie das beschrieben wird hier. Das ganze Volk kam in den Wald und Honig war auf der Fläche des Feldes. Und als das Volk in den Wald kam, siehe da, ein Strom von Honig. Aber niemand brachte seine Hand zu seinem Mund. Denn das Volk fürchtete den Schwur. Die Torheit von Saul. Jonathan aber hatte es nicht gehört. Oh. Als sein Vater das Volk beschwor. Und er streckte das Ende seines Stabes aus, der in seiner Hand war, und tauchte ihn in den Honigseim und brachte seine Hand wieder zu seinem Mund. Und seine Augen wurden hell. Wow, da erinnere ich mich an die zweite Station, als das war. Das war auch dort in der Wüste. Wieder stundenweise. Wir haben da wirklich unglaubliche Wanderung gemacht. Einmal vom Wadi Arugot, das ganze Gebirge hoch, dann übers Hochplateau und dann wieder runter in Engedi. Ja, und eben, wenn man in solchen Momenten der Unterzuckerung das kriegt, wirklich in Minuten, ein, zwei Minuten, man ist wieder voll da und das Gesicht leuchtet. Und jetzt müssen wir mal schauen, was da steht. Er streckte das Ende seines Stabes aus, der in seiner Hand war, und tauchte ihn in den Honigseim und brachte seine Hand wieder zu seinem Mund und seine Augen wurden hell. Da bekam er wieder die Kraft. Und das geht wirklich ruckzuck, zack, zack. Und einer vom Volk hob an und sprach, dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und gesagt, verflucht sei der Mann, der heute Speise essen will. Und so ist das Volk ermattet. Und Jonathan sprach, mein Vater hat das Land in Trübsal gebracht. Seht doch, dass meine Augen hell geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Er merkt die Torheit seines Vaters. Und das macht weh. Es war sein Vater. Und er liebte ihn. Und das sehen wir auch in der weiteren Geschichte. Es war sogar für ihn schwierig, die Familie zu verlassen, um mit David zu gehen, seinem besten Freund. Er war sehr stark mit seinem Vater verbunden. Mein Vater hat das Land in Trübsal gebracht. Das wäre gerade die Lösung gewesen, sagt er. Was wäre es gewesen, wenn das Volk heute ungehindert von der Beute seiner Feinde gegessen hätte, die es gefunden hat? Die hätten nicht nur Honig, die hätten ganz viel Esswaren von den Philistern essen können, durften es nicht. Dann wäre nicht die Niederlage der Philister groß gewesen, das ist eine Frage. Denn wäre dann nicht die Niederlage der Philister groß gewesen? Ja, natürlich. Die waren ja alle erschöpft. Die hätten ja viel mehr leisten können. Und sie schlugen die Philister an jedem Tag von Michmas bis nach Ayalon. Und das Volk war sehr ermattet. Und das Volk fiel über die Beute her, und sie nahmen Kleinvieh und Rinder und Kälber und schlachteten sie auf der Erde hin, und das Volk aß mit dem Blut. Ja, jetzt sind sie wie Tiere geworden. Nicht wahr? Los! Und die Tiere werden gar nicht mehr richtig sauber geschlachtet, nicht wahr? Man muss schlachten, das Blut abfließen lassen, aufhängen und so weiter. Das interessierte sie nicht mehr, sie waren wie Löwen, die einfach zubeißen. Und 3. Mose 17 sagt ganz klar, dass das Blut nicht gegessen werden darf bei den Tieren. Gott hat schon bei Noah, in 1. Mose 9, den Speisezettel geändert von vegetarisch auf Fleischgenuss mit dabei. Nicht wahr? Von Adam und Eva an, da hat Gott nur Pflanzen und Früchte zugewiesen, am Schluss von 1. Mose 1. Aber in 1. Mose 9 sagt Gott, Menschen dürfen von allen Tieren essen. Aber ohne das Blut. Das heißt, man schlachtet, dann lässt man das Blut abfließen und das holt man nicht zurück als Nahrungsmittel. Man macht keine Blutwürste daraus oder was auch immer. Sondern das lässt man gehen. Und das Fleisch, das kann man essen. Also, aber da haben sie das Blut nicht eben ausfließen lassen, wie das ganz normal geschieht, nicht nur, wenn man koscher schlachtet, wie in Israel. Auch in unseren Schlachthöfen macht man das eigentlich biblisch korrekt. Gut, es wird zuerst betäubt, aber dann sofort öffnet man die Schlagadern und lässt das Blut abfließen. Und dann ist das korrekt nach der Bibel. Aber da, eben durch diesen falschen Schwur, sind die geworden wie Tiere und haben sich versündigt. Und man berichtete Saul und sprach, siehe, das Volk sündigt gegen den Herrn, indem es mit dem Blut isst. Und er sprach, ihr habt treulos gehandelt. Er hätte besser gesagt, was habe ich angerichtet? Wälzt sofort einen großen Stein zu mir hier. Und Saul sprach, zerstreut euch unter das Volk und sprecht zu ihnen, bringt her zu mir, jedes ein Rind und jedes ein Kleinvieh, und schlachtet sie hier und esst. Jetzt wollte er, dass das quasi richtig, korrekt geschlachtet wird. Und sündigt nicht gegen den Herrn, indem ihr mit dem Blut esst. Und in jener Nacht brachte das ganze Volk jedes ein Rind an seiner Hand, und sie schlachteten sie dort. Und Saul baute dem Herrn einen Altar. Mit diesem fing er an, dem Herrn einen Altar zu bauen. Wieder versucht er die Gunst Gottes durch irgendeine äußerliche Handlung zu erreichen. Aber es geht nicht um die äußerliche Handlung, es geht um die Herzenshaltung. Und die war nicht da. Und Saul sprach, lasst uns in der Nacht hinabziehen, den Philistern nach und unter ihnen plündern, bis der Morgen hell wird und keinen Mann unter ihnen übrig lassen. Und sie sprachen, tu alles, was gut ist in deinen Augen. Und der Priester sprach, lasst uns hier zu Gott nahen. Jetzt sagt er, wir müssen den Willen Gottes erfahren. Und Saul befragte Gott. Jetzt konnte er durch die Urim und die Thummim des hohen Priesters Gott befragen. Soll ich hinabziehen den Philistern nach? Wirst du sie in die Hand Israels geben? Aber ihr antwortete ihm nicht an jenem Tag. Gott bricht die Kommunikation mit diesem Mann ab. Schrecklich, wenn Gott nicht mehr antwortet. Da sprach Saul, tretet hierher, alle Häupter des Volkes, und erkennt und seht, wodurch diese Sünde heute geschehen ist. Ja, das wusste er ganz genau, weil er so falsche Anweisungen gegeben hat. Denn so wahr der Herr lebt, der Israel gerettet hat, er gibt doch Gott die Ehre. Wenn sie an meinem Sohn Jonathan wäre, so soll er gewiss sterben. Jetzt will er wieder zeigen, wie ganz biblisch er ist. Er sagt, wenn sogar Jonathan sich nicht daran gehalten hätte, an meinen Schwur, dann würde ich sogar meinen lieben Sohn Jonathan hergeben. Und niemand antwortete ihm aus dem ganzen Volk. Boah. Keinem war es mehr wohl. Und er sprach zu ganz Israel, seid ihr auf der einen Seite Und ich und mein Sohn Jonathan wollen auf der anderen Seite sein. Und das Volk sprach zu Saul, tu, was gut ist in deinen Augen. Und Saul sprach zu dem Herrn, dem Gott Israels, gib ein vollkommenes Los. Jetzt will er mit dem Los herausfinden, wer sich nicht an seinen Schwur gehalten hat. Und Gott antwortet da. Und Jonathan und Saul wurden getroffen. Und das Volk ging frei aus. Und Saul sprach, werf das Los zwischen mir und meinem Sohn Jonathan. Und Jonathan wurde getroffen. Wow. Jetzt hätte der Vater zusammenbrechen müssen. Da sprach Saul zu Jonathan, teile mir mit, was du getan hast. Oh, das erinnert ganz an Josua 7, die Sünde Achans, der aus böser Gierde eben von den Verbannten von Jericho, Josua 6, gestohlen hatte und es dann im Zelt vergraben hatte. Und dann wurde eben ermittelt durchs Los, wer war schuldig geworden. Und am Schluss wurde Achan entlarvt. Und dann wurde ihm gesagt, er soll ein Bekenntnis ablegen. Er hat das gesagt. Jetzt macht er so wie mit Achan. Und Achan wurde gesagt, du hast Israel in Betrübnis gebracht. Aber merken wir, Jonathan hat gesagt in Kapitel 14, 29, mein Vater hat das Land in Trübsal gebracht. Nicht Jonathan gleicht Achan, sondern Saul gleicht Achan, der dann sterben musste. Also merkt man wieder diese Anspielungen und diese Verknüpfungen. Ja, und so lese ich weiter. In Vers 43, da sprach Saul zu Jonathan, teile mir mit, was du getan hast. Und Jonathan teilte es ihm mit und sprach, mit dem Ende des Stabes, der in meiner Hand war, habe ich ein wenig Honig nur gekostet. Siehe, ich muss sterben. Er akzeptiert das. Und Saul sprach, so tue mir Gott. Und so füge er hinzu, du musst gewiss sterben, Jonathan. Das ist nochmals ein Schwur. Jetzt schwört er und verpflichtet sich gerade nochmals. Jonathan muss diesen Fluch auf sich nehmen, er muss sterben. Wie kann man jetzt noch helfen? Durch einen Gegenschwur. Vers 45, aber das Volk sprach. Hier wieder so ein Aber in der Bibel. Es gibt Aber, die sind ganz traurig in der Bibel. Und es gibt Aber, die sind ganz wunderbar. Aber das Volk sprach zu Saul. Sollte Jonathan sterben, der diese große Rettung in Israel verschafft hat? Nicht wahr, Vater? Saul hat gesagt, der Herr hat diesen Sieg gemacht. Und das war ja eine Ehre für Gott. Vers 39. Aber er hätte doch auch etwas sagen dürfen über seinen Sohn, im Kontrast zu ihm, der entscheidend war für diesen Sieg. Das Volk sagt, sollte Jonathan sterben, der diese große Rettung in Israel verschafft hat, das sei ferne. Und jetzt schwören sie, so wahr der Herr lebt. Das ist die Schwurformel im Alten Testament. So wahr der Herr lebt, wenn von den Haaren seines Hauptes eins auf die Erde fällt. Jetzt machen sie einen Gegenschwur. Denn er hat mit Gott gehandelt. Durch seinen persönlichen, echten, authentischen Glauben. Er hat mit Gott gehandelt an diesem Tag. So erlöste das Volk Jonathan, dass er nicht starb. Und Saul zog von der Verfolgung der Philister herauf und die Philister zogen an ihren Ort. Der Mann macht einfach weiter. Irgendwie so etwas Stumpfes kommt hier zum Vorschein. Und diese Stumpfheit wird sich weiter in den kommenden Kapiteln erweisen. Man fühlt sich ganz eigenartig. Und man hat den Eindruck, irgendwie tragisch. Aber wenn man daran denkt, was tragisch bedeutet, ich war in der griechischen Literatur, in den griechischen Schauspielen, da gab es die Tragödie. Und das waren quasi gespielte Geschichten, wo jemand etwas ganz Furchtbares machte, aber eigentlich war das einfach Schicksal. Und das liebten die Griechen, diese verzwickten Geschichten, wo einer einfach dann auf tragische Weise ganz schlimme Dinge tut, aber das wollte er eigentlich gar nicht, das war aber irgendwie durch Schicksal so bestimmt. Und das heißt eigentlich, tragisch heißt eigentlich, es ist furchtbar, aber eigentlich ist der Arme ja völlig unschuldig. Und diese Art von Tragik haben wir in der Bibel nicht. Der Mensch ist verantwortlich. Natürlich unterschiedlich verantwortlich. Gott wird solche, die höhere Verantwortung haben, mehr zur Rechenschaft ziehen. Zum Beispiel Ananias und Sapphira, die hatten miteinander besprochen, wir tun so, wie wenn wir alles unser Geld der Gemeinde gegeben hätten, aber wir halten einen Teil für uns, aber wir haben dann doch die Ehre, wir sind diese guten Leute, die alles gegeben haben. Das war Betrug. Und dann ist ja in der Folge die Sache aufgeflogen. Petrus sagt zu Ananias, Ananias, warum hast du Gott belogen? Und er fällt tot um. Später kommt die Frau, die weiß von nichts. Und dann wird ihr gefragt, habt ihr für so viel das verkauft? Und sie sagt, ja, für so viel. Und dann fällt sie tot um. Aber die hatte noch eine Möglichkeit. Die hätte sagen können, nein, es war wirklich ein Betrug. Mein Mann hatte diese Idee und dann habe ich gefunden, ja, also eigentlich schon nicht so gut, aber ich sage es jetzt mal so, wie man es sich vorstellen könnte, ja. Aber ich habe gesagt, du bist ja das Haupt und ja, und ja, wir halten zusammen, nicht wahr? Wir sind ein Ehepaar. Aber ich will damit nur andeuten, die Frau hatte weniger Verantwortung und darum hatte sie noch die Möglichkeit, sie hätte es korrigieren können, Ananias nicht. Und darum, wir können noch viel mehr Beispiele bringen, es gibt unterschiedliche Verantwortung, aber Gott macht uns verantwortlich für das, was wir tun. Und darum spricht die Bibel nicht über Tragödien. Aber es ist einfach so traurig. Ja, da wollen wir morgen weiterfahren.